Über die Sonne, da haben wir uns heute richtig gefreut, denn die letzten Tage, da sah es ja nicht so rosig aus in Marburg. Schon so ein bisschen Herbstfeeling, meinte meine Frau Deborah. Und glücklicherweise, jetzt haben wir wieder ein bisschen Sommer und mal sehen, wie es heute Nachmittag aussieht. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Aber vielleicht seid ihr auch gar nicht in Marburg gewesen, sondern wart unterwegs. Die Welt bietet ja mehr als Deutschlands ergiebigen Dauerregen. Vielleicht habt ihr eine erholsame Urlaubsreise hinter euch. Deborah und ich haben jedenfalls einen sehr schönen Urlaub gehabt, auch wenn es uns eher nicht in den Süden, sondern in den schönen Norden Europas gezogen hat. Nun könnten wir hier vielleicht ein paar Urlaubserinnerungen austauschen und zahlreiche Fotos zum Präsentieren, die haben wir auch gemacht. Und könnten dabei vergessen, dass Urlaub machen, verreisen gar nicht so selbstverständlich ist. Denn manche werden sich jetzt denken, ja, es war auch sehr schön. Oder andere lehnen sich zurück und sagen, na, bald ist es auch für mich soweit, mein Urlaub kommt bald. Aber andere werden sich vielleicht denken, na ja, dieses Jahr ist keiner für mich drin. Denn dieser kleine Einstieg mit dem Urlaub, der hat nichts mit unserem Thema zu tun. Denn laut aktueller Daten des Europäischen Statistikamtes Eurostat hat fast jeder fünfte Deutsche so wenig Geld, dass er nicht mal eine Woche in den Urlaub fahren kann, eine Reise machen kann. So Benachteiligung, die schmerzt. Und ja, wenn schlicht das Geld fehlt, dann tut das weh. Und da sind wir mit diesem Beispiel im Grunde auch schon mitten in unserem Thema für heute angelangt. Denn der Vers aus dem Sprüchebuch, mit dem wir uns heute auseinandersetzen werden, führt uns zu der Frage nach Arm und Reich. Sicher, Arm und Reich, das sind relative Begriffe. Wer würde schon von sich sagen, ich bin reich oder ich bin arm? Sowas sagt man ja eigentlich nicht, das denkt man höchstens. Und ob es dann auch wirklich so ist, hängt häufig davon ab, mit wem man sich vergleicht. Also wer sich zum Beispiel mit Bill Gates, der ja immer noch die Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt anführt, vergleicht, da sind wir natürlich dann arme Schlucker. Wenn man sich allerdings mit einem Dalit, einem indischen Kastenlosen vergleicht, dann stehen wir wirklich gut da. Es hängt immer irgendwie ein bisschen davon ab, mit wem man sich vergleicht. Und manchmal ist man auch so bestimmt von dem, was man nicht hat oder was man noch unbedingt braucht und sich anschaffen muss, dass man sich im Grunde für ärmer hält, als man eigentlich ist. Nun will ich nicht weiter über diese Worte philosophieren, und auch keinen Vortrag über die tatsächliche Armut in dieser Welt und auch in Deutschland reden und irgendwelche Wege überlegen, wie wir die am besten bekämpfen. Da kennen sich viele von euch deutlich besser aus als ich. Ich möchte mit euch vielmehr über die alten Weisheiten reden und hören auf sie, die uns das Buch der Sprüche zu diesem Thema zu sagen hat. Wir befinden uns in diesem biblischen Buch in einer Sammlung zahlreicher Einzelsprüche, die von Kapitel 10 bis Kapitel 22 reicht. Und die ist überschrieben mit, dies sind die Sprüche Salomos. Und jeder dieser Einzelsprüche steht im Grunde so für sich selbst, muss nicht unbedingt was mit seinem Kontext zu tun haben. Aber häufig ist das so, da blitzt so ein Thema immer wieder auf. Also sein Vers und drumherum hat nicht viel damit zu tun, aber dann ist plötzlich wieder ein Vers zu diesem Thema. Und wenn ich mir das so bildlich vorstelle, dann ist das wie so ein Teppich, der aus ganz vielen verschiedenen Farben geknüpft ist. Die unterschiedlich farbigen Fäden, aus denen der Teppich gewebt ist, blitzen hier und da immer wieder auf. Und ich lade euch ein, einen dieser farbigen Fäden zu verfolgen, nämlich zu dem Thema Arm und Reich. Und dazu habe ich den Vers, den ihr im Gottesdienstflyer gelesen habt, der heute das Predigtwort ist, zwei weitere Verse dazu gesellt. Dabei zeigt sich für mich ein fortschreitender Gedankengang, der auch für mich heute die Gliederung darstellt. Die drei Verse stehen erstens für das, was wir im Hinblick auf Arme und Reiche beobachten. Zweitens für das, wozu wir von Gott in dieser Sache ermahnt werden. Und drittens für das, was das Ziel Gottes für Reiche und Arme ist. Was wir beobachten. Auch wenn sich in den rund 3000 Jahren zwischen den weisen Sprüchen und unserer Gegenwart unbeschreiblich viel geändert hat. Manche Dinge, die ändern sich nie. Und dazu gehört auch unser Thema, das damals wie heute brandaktuell ist. Und die Weisheiten der Bibel, die sind nicht von vorgestern. Sicher, wir müssen die Geschichte nicht so als eine Verfallsgeschichte lesen. Im Gegenteil. Zum Beispiel dieses Phänomen der extremen Armut, dass ein Mensch weniger als 1 Euro zur Verfügung hat. Dieses Phänomen, das wird immer weniger, Gott sei Dank, das geht zurück. Und es könnte bald sein, dass es ganz aufhört. Aber um ein umfassenderes Bild zu bekommen, müssten wir uns auch die relative Armut, auch in unserem Land, anschauen. Etwa 20% der Bevölkerung in Deutschland ist von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Und wir müssen bedenken, was das auch für die Zukunft bedeutet. Beispielsweise im Hinblick auf die befürchtete massenhafte Altersarmut. Und auch, was das bedeutet für unser soziales Gefüge, für gesellschaftliche Teilhabe. Wir müssen die größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich weltweit in den Blick nehmen. Laut Schätzungen besitzen 1% der Weltbevölkerung etwa die Hälfte des Vermögens weltweit. Was wir beobachten: Der Arme ist verhasst auch seinem Nächsten. Aber die Reichen haben viele Freunde. Sprüche 14, Vers 20. Die Weisheit, die sich im Buch der Sprüche zeigt, nimmt das ganze Leben der Menschen in den Blick. Und sie schaut sehr realistisch auf die Zustände dieser Welt. Und manchmal tut sie das auch nur, indem sie beobachtet. Aber darin kann sie auch schon ganz schön entlarvend sein. Und dazu braucht sie auch keine Statistiken oder Schätzungen, was mir als Mathe-Tiefflieger auch eigentlich ganz gut tut. Sie beobachtet und sieht. Sie sieht, wie einer, der nicht viel hat, für andere zur Last werden kann. Und wie diese anderen sich dann lieber rechtzeitig abwenden, um nicht mit runtergezogen zu werden. Sie sieht, wie jemand Fans um sich schart, weil er einen coolen Schlitten, die hipsten Klamotten oder das Geld für die angesagtesten Locations hat. Sie sieht, wie Freundschaft manchmal sehr berechnend sein kann. Sie sieht die Ungerechtigkeit, die dadurch entsteht, dass der eine viel hat und immer mehr bekommt und einer wenig hat und weiter verliert. Von diesen Beobachtungen gibt es viele im Buch der Sprüche. Was beobachten wir? Was sehen wir? Oder sind wir blind? Manchmal gehe ich durch diese Welt mit geschlossenen Augen. Manchmal bin ich blind und sehe nicht die nach Hilfe greifende Hand. Manchmal bin ich gleichgültig und will gar nicht genau hinschauen, weil es mir in meiner halbwegs heilen Welt doch ganz gut geht. Augen auf. Dazu leitet uns die Weisheit an und fordert uns dazu auf. Augen auf, auch für die Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Arm und Reich, das gibt es nur in dieser Kombination. In der Bibel geht es um das Verhältnis von Armen und Reichen zueinander. Und das führt uns schon zu unserem nächsten Gedankenschritt. Wozu wir ermahnt werden. Ich glaube, für jeden halbwegs vernünftigen Menschen ist einsichtig, es ist nicht gut, jemandem etwas Böses zu tun, gerade für Menschen, und das gilt gerade im Hinblick auf Menschen, die arm, hilflos, ohne Rechte oder bedürftig sind. Und dazu muss man auch kein Christ sein. Das ist eine Binsenweisheit, da wird dir jeder zustimmen. Aber der Glaube eröffnet uns nochmal eine andere Perspektive darauf. Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Sprüche 14, Vers 31. Die Art und Weise, wie wir unserem anderen gegenüber, wie wir uns anderen gegenüber verhalten, hat einen unmittelbaren Einfluss auf unsere Beziehung zu Gott. Und das gilt insbesondere dann, wenn es um jene geht, die als arm gelten. Und das zeigt aus meiner Sicht drei Dinge. Zum einen, diese Menschen, die Zurückgebliebenen, die Chancenlosen, die an den Rand gedrängten und Vergessenen, diese Menschen liegen Gott besonders am Herzen. Ja, Gott solidarisiert sich mit ihnen. Er stellt sich hinter sie. Das geht sogar so weit, dass er selbst arm wird, um bei ihnen zu sein, in Jesus. Und zum anderen, die Beziehung zu Gott, die können wir nicht isoliert betrachten von der Beziehung oder den Beziehungen zu anderen Menschen. Gottesdienst oder Gotteslästerung zeigt sich an unserem konkreten Handeln gegenüber hilfsbedürftigen Menschen. Und nicht nur an unserem Handeln, sondern auch an unserem Nichthandeln. Der reiche Mann im Gleichnis von Jesus hat dem armen Lazarus nicht wirklich was zuleide getan. Er hat ihm überhaupt nichts getan und ihn damit vor seiner Tür verrecken lassen. Und im Weltgericht, sagt Jesus, geht es um das, was wir getan, aber auch um das, was wir unterlassen haben. Was der barmherzige Gott hier anmahnt, ist ein barmherziger Umgang. Das steckt schon in unserem deutschen Wort Barmherzigkeit drin. Barmherzigkeit, Arm und Herz. Ein Herz für die Armen haben. Gott hat ein Herz für die Armen. Haben auch wir ein Herz für die Armen? Zum Dritten. Es geht nicht zuerst um das, was die Gesellschaft, die Regierung, die da oben mal tun müssten. Es geht um dich und um mich, um uns. Was hindert mich zu geben? Bin ich gleichgültig? Habe ich genug Ausreden gefunden? Bin ich vor allem darauf bedacht, nicht selbst zu kurz zu kommen? Gehen wir einen Schritt weiter. Was das Ziel ist. Eine hohe Mauer trennt sie, die da draußen und die da drinnen. Eigentlich müssten sie Nachbarn sein, wäre da nicht die Mauer. Errichtet von den einen zum Selbstschutz, zur Abgrenzung. Draußen die Menschen, von denen 40% mit weniger als $2 am Tag an auskommen müssen. Drinnen jene Vermögenden, die sich wegen denen da draußen eigene Security-Kräfte leisten können. Die da drinnen und die da draußen, abgegrenzt durch einen hohen Zaun. Doch dann fällt da draußen in einer stürmischen, pechschwarzen Nacht eine Reklametafel um und bildet eine Brücke über den Zaun. Ein paar Kinder von draußen klettern hinüber und dann überschlägt sich alles. Es gibt Tote, eine wilde Hetzjagd auf die Eindringlinge beginnt. Für mich war dieser Spielfilm La Zona, die Zone, von dem uruguayanischen Regisseur Rodrigo Plá sehr eindrücklich gewesen. Und in diesem Film steht eine Gated Community im Zentrum, eine geschlossene Gesellschaft, so ein wohlhabendes, kleines, selbstverwaltetes, gut geordnetes Fürstentum inmitten einer chaotischen, wilden Metropole. Es geht um einen Wohnkomplex von jenen, die gleich reich sind, wo nur jene Zugang haben. Eine selbstgewählte Parallelgesellschaft in klarer Abgrenzung. Gut, dieser Film spielt nicht in Deutschland, sondern in Mexiko. Aber in der Realität nimmt diese Wohnform überall auf der Welt zu. Besonders da, wo die sozialen Unterschiede besonders groß sind, da gibt es sie vermehrt. Und auch hier in Europa, auch hier in Deutschland gibt es solche Gated Communities. Große Zäune sorgen für Sicherheit von großen Wohnsiedlungen. Nur wer angemeldet ist, kommt rein. Wer nicht, bleibt eben vor dem Zaun stehen, ist nur ein Zaungast. Ein Zusammentreffen von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Stellung ist da nicht intendiert und soll im Gegenteil verhindert werden. Jeder möge doch bitte unter seinesgleichen bleiben. Ein ganz anderes Bild zeichnet Sprüche 22, Vers 2. Reiche und Arme begegnen einander. Der Herr hat sie alle gemacht. Wenn Arme und Reiche sich begegnen, was spielt sich da ab? Vielleicht hört man da zuerst die angestaute Wut, die Vorurteile und Schuldzuweisungen. Ihr da oben, nehmt euch, was euch nicht zusteht. Da haben wir doch keine Chance. Ihr müsst euch nur mal richtig anstrengen. Macht doch mal was aus eurem Leben. Waschen und rasieren, dann klappt's auch mit der Arbeit. Ihr seid schuld, dass es uns so schlecht geht. Ihr verschließt die Augen vor dem Dreck dieser Welt. Ihr macht uns ein schlechtes Gewissen. Jeder ist doch selbst seines Glückes Schmied. Da wird schnell klar, das Ziel ist nicht nur ein bloßes Aufeinandertreffen. In diesem Bibelvers geht es um ein sich annähern, ein Aufeinanderzukommen, um eine richtige Begegnung. Reiche und Arme begegnen einander. Ein Miteinander auf Augenhöhe ist gemeint. Auf Augenhöhe? Wie soll denn das möglich sein? Was verbindet denn diese beiden miteinander? Bislang haben wir ja Armut und Reichtum nur verstanden als eine Beschreibung von zwischenmenschlichen Zuständen. Wenn wir uns nur das anschauen, dann gibt es tatsächlich nicht viel, was arme und reiche Menschen miteinander verbindet. Im Bibelvers werden Arme und Reiche aber hingewiesen auf das, was sie verbindet, wo sie nämlich beide gleich sind. Denn in der Beziehung zu Gott sind beide, Arme wie Reiche, reich. Reich, weil reich beschenkt. Beide sind sie Empfangende. Sie haben sich ihr Leben nicht selbst gegeben. Es wurde ihnen geschenkt. Sie sind jeder für sich Ebenbild Gottes. Geschaffen, geliebt von Gott. Beide sind sie reich, weil sie reich beschenkt sind, auch mit Gaben und Fähigkeiten, die sehr unterschiedlich und deswegen auf Ergänzung angelegt sind. Reich, weil es ein reicher Gott ist, bei dem insbesondere der, der teilt, nicht zu kurz kommt. Wenn das die Köpfe, wenn das unsere Köpfe, meinen Kopf regieren würde und dann auch noch in die Herzen rutschen würde, was für Worte würden dann Reiche und Arme füreinander finden? Wie kann ich dir helfen, dass du da rauskommst? Auch wenn mir dein Leben absolut fremd ist, du bist wie ich ein Ebenbild Gottes. Ich gebe dir was ab von dem, was ich eh nur von Gott geliehen habe. Ich glaube, wir schaffen das nur gemeinsam. Das Ziel für Arme und Reiche, von dem das Buch der Sprüche erzählt, kann das Wirklichkeit werden? Ich glaube, in der Art und Weise, wie Jesus das Reich Gottes gelebt hat, ist etwas aufgeschieden von dieser Wirklichkeit. Er, der Menschen aus den Randgruppen seiner Zeit genauso zu sich gerufen hat wie Menschen aus der Upper Class. Er, der die sich sonst so wahrscheinlich gar nichts zu sagen hätten, zusammen verbunden hat in einer festen Gemeinschaft und sie mit seiner frohen Botschaft in die Welt geschickt hat. Als Gemeinde von Jesus sind wir dazu berufen, dieser Wirklichkeit bei uns Raum zu geben. Viel zu oft neigen ja Gemeinden dazu, auch selber sozial homogen zu sein. Aber sollte es nicht vielmehr so sein, dass wir als Gemeinde ein Raum sind, der offen ist? Eine zaunlose Gemeinde, eine Open Community, die nicht nur weiß, sondern verinnerlicht hat, in Christus ruft Gott alle. Nicht nur Reiche, auch Arme und auch alle, die dazwischen sind. Er ruft sie alle, denn der Herr hat sie alle gemacht. Zum Schluss möchte ich nochmal die drei Gedanken nennen. Wir wurden aufgefordert, nicht die Augen zu verschließen, sondern zu beobachten, zu sehen, wahrzunehmen, wie es steht mit den Armen, den Reichen und den Ungerechtigkeiten dieser Welt. Wir wurden ermahnt, nicht gleichgültig zu sein, sondern ein Herz für die Armen zu haben, barmherzig zu sein, weil sich darin unsere Beziehung zu Gott widerspiegelt. Unser Blick wurde schließlich gelenkt auf das Ziel, das Gott sich für Reiche und Arme wünscht. Ein Miteinander auf Augenhöhe, das von gegenseitiger Achtung und Annahme geprägt ist und von dem Wissen, dass wir alle Empfangende sind aus Gottes Hand. Lieber Herr, wir bitten dich, dass du kommst mit deinem Reich, dass du ja deine Maßstäbe, die Maßstäbe deines Reiches unter uns ja Wirklichkeit werden lässt. Dass du hilfst, dass Menschen, die so unterschiedlich sind, zusammenbringst. Und dass du auch in dieser Welt Recht und Gerechtigkeit durchsetzt und hilfst, dass Menschen Gerechtigkeit erfahren, die benachteiligt sind, die ausgegrenzt werden. Hilf uns, Herr, dass wir als Gemeinde unsere Berufung ernst nehmen und wahrnehmen und ein Ort sind, der offen ist für alle. Amen.